Also als Kind wusste ich natürlich einfach, wie Kinder das wissen, dass ich magische Kräfte habe.
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Ich bin Marilena Behrens und freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Wer bin ich? Und wie bin ich zu der Person geworden, die ich heute bin? Weil ich es wollte? Weil ich es so gelernt habe? Oder weil ich es musste? Unsere Identität formt sich nicht im luftleeren Raum. Sie besteht aus vielen kleinen und miteinander verbundenen Fragmenten. Aus unserem Erbe, unseren Träumen, Erwartungen und aus Geschichten. Am Ende finden wir vielleicht keinen festen Kern, sondern eher etwas Lebendiges, Veränderliches. Das mag jetzt etwas abstrakt klingen, aber im Zusammenhang mit meinem heutigen Gast wird es klarer. Ich freue mich nämlich sehr, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Autorin Kim de L'Horizon zu sprechen. Kim hat 2022 mit dem Blutbuch als erste genderfluide Person den Deutschen und Schweizer Buchpreis gewonnen. Und ich kann gut nachvollziehen, warum die Jury diese Wahl getroffen hat. Ich persönlich habe jedenfalls noch nie etwas Vergleichbares gelesen. Sehr verkürzt gesprochen handelt das Blutbuch von der non-binären Figur Kim und ihrem Aufbegehren gegen das Schweigen, das oft von Generation zu Generation weitervererbt wird. Und in unserem Gespräch ging es aber nicht nur um das Blutbuch. Das heißt, selbst wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann bin ich mir trotzdem sicher, dass ihr aus dieser Folge etwas mitnehmen werdet. Kim und ich haben unter anderem darüber gesprochen, warum wir so oft versuchen, es anderen Leuten recht zu machen, also zu pleasen, ob Schreiben heilen kann, / sollte. Und um Hexerei ging es auch. Bevor wir beginnen, noch ein kleiner Hinweis. Wenn euch das Gespräch gefällt, dann schaut am besten in die Shownotes. Unter allen, die Sinneswandel via Steady unterstützen, verlose ich nämlich ein Exemplar von Kims Blutbuch. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Kim, hier im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du heute hier sogar in Hamburg zu Besuch bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ich habe festgestellt, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Interviews mit dir gibt, zumindest gemessen an deiner Popularität. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute hier zusammensitzen und ich die Chance habe, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und du mich natürlich auch, wenn du möchtest. Und ich habe eben im Vorgespräch schon gesagt, ich verstehe irgendwie diesen Podcast nicht so sehr als, oder diesen Ort, diese Gespräche nicht so sehr als Interviews, sondern vielmehr als Räume, die ich gerne dazu nutzen möchte, um gemeinsam mit den GästInnen laut nachzudenken. Und deswegen möchte ich heute auch vielleicht so ein bisschen anders vorgehen, als es vielleicht in Interviews üblich ist. Und anstatt dir direkt mit konkreten Fragen, die vielleicht so eine Agenda setzen, würde ich eigentlich gerne viel offener rangehen und den Ball eigentlich quasi an dich zurückspielen und dich dazu einladen, zu überlegen, was dich eigentlich vielleicht selber gerade beschäftigt. Also worüber du Lust hast, gemeinsam ja laut nachzudenken. Wie möchtest du gerne starten, Kim?
Ja, also danke für diese Offenheit. Ich finde das sehr angenehm und also genau, ich mache nicht so viele Interviews. Also ich habe für mein Gefühl wahnsinnig viel Interviews gemacht, aber ich bin gerade auch damit beschäftigt, eigentlich mit der Frage, wie ich, in welcher Form ich eine öffentliche Person sein will. Und genau darüber können wir vielleicht gerne reden. Aber eigentlich, wenn du mich fragst, wie würde ich gerne anfangen, fände ich es toll, ein bisschen von dir zu hören, wieso du mich eingeladen hast und ja, wie es dazu kam, dass wir jetzt hier sitzen.
Spannend, das hat mich, glaube ich, auf jeden Fall noch nie ein Gast oder Gästin gefragt. Aber ich werde mir mal Mühe geben, das überhaupt so klar irgendwie, also ich glaube, ich habe es selber noch nicht so richtig reflektiert. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich, glaube ich, noch nie ein Buch gelesen habe, das so ist wie das Blutbuch. Ich habe es, glaube ich, verhältnismäßig oder vergleichsweise spät gelesen, erst letztes Jahr, als ich es geschenkt bekommen habe. Und es hat mich auf jeden Fall total
berührt auf eine Art. Also es hat mich sowohl zum Lachen gebracht, es hat mich emotional berührt, es hat ganz viel in mir gemacht und ich habe, glaube ich, irgendwie gar nicht so sehr damit gerechnet, weil, das klingt jetzt vielleicht komisch und irgendwie auch ein bisschen mich selbst beschämend, wenn ich das sage, aber von der Thematik im Buch habe ich erstmal gedacht, okay, habe ich mich gefragt, wird mich das berühren, weil es vielleicht weniger mit mir zu tun hat, was natürlich bescheuert ist, weil man kann sich ja immer in anderen Geschichten total wieder wiederfinden. Und so war es letztlich auch. Also ich hatte ganz viel an diesem Thema, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich sein innerhalb dieser Gesellschaft, wer kann ich überhaupt sein? Und auch das Thema irgendwie der Prägungen, der Traumata, mit denen zu brechen, das fand ich einfach wahnsinnig spannend und habe dann gedacht, natürlich auch, weil ich dich als Mensch wahrgenommen habe, von dem, was man eben in der Öffentlichkeit mitbekommt, nicht nur die Themen, die du behandelst, sondern auch wer du, zumindest was man nach außen hin sieht, bist, dass ich Lust habe, mit dir zu sprechen, weil ich glaube, es gibt viele Themen, die jetzt nicht nur mit dir als Mensch zusammenhängen, sondern eben auch übergreifend, wo ich glaube, dass du spannende Gedanken zu hast, wo ich Lust habe, mit dir drüber zu sprechen.
Cool. Ja, und wenn du schon sagst, weil ich glaube, also ein Punkt, der untergeht oft, oder ich glaube, es untergegangen ist, ist so der Humor.
Oh Gott, ja.
magst du ein bisschen erzählen, wo du lachen musstest?
Oh, ich glaube, es lässt sich so schwer an einzelnen Beispielen zeigen. Es ist, glaube ich, viel auch dieses, ich habe das Gefühl, du willst nicht pleasen. Mhm. Vielleicht manchmal an einigen Stellen. Und dann, wenn man das Gefühl hat, du wolltest irgendwie pleasen, indem es quasi besonders, weiß ich nicht, irgendwelche so Name-Dropping oder sowas passiert. Dann hast du es halt im selben Moment irgendwie reflektiert. Ja. Oder beziehungsweise die Erzählfigur Kim hat es dann in dem Moment reflektiert und gesagt, so, boah, was mache ich denn hier eigentlich gerade so? Was versuche ich denn hier eigentlich darzustellen und zu sein? Und dann, ich fand einfach auch die Direktheit, also auch, dass die Erzählfigur so nicht perfekt ist, sondern selber auch zum Beispiel dieser internalisierte Rassismus, der ist natürlich jetzt per se erstmal nicht lustig, aber die Art und Weise, wie das halt irgendwie erzählt wird, fand ich total befreiend irgendwie. Und es gab noch so viel mehr. Auch ich fand auch diese Absurdität, wie Körper beschrieben werden, das Monströse, die Großmär, also auf Hochdeutsch die Großmutter für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben und es aber unbedingt tun sollten. Oder ich kann es zumindest empfehlen. Wie das beschrieben ist, das hat mich irgendwie so manchmal an so alte Märchen erinnert.
Ja,
also
ja,
so, ja. So man gruselt sich und gleichzeitig habe ich, während ich das Buch gelesen habe, auch ganz viel Mitgefühl irgendwie für diese Großmär und die Meer und für Kim empfunden. Aber so die Beschreibung an sich waren teilweise erstmal so, die Lösen haben was in mir ausgelöst. So eine Mischung aus manchmal aus sogar Ekel, aber irgendwie hat es mich auch total angezogen.
Ja,
also
ja.
Ich glaube, ich musste häufig auch über mich selber schmunzeln. Also so dieses so konfrontiert sein mit Gefühlen, die man sonst, finde ich, jetzt beim Lesen nicht so häufig hat.
Ja, ja. Ja, cool. Ja, ich bin da auch gerade bei dem hängen geblieben, was du sagtest, dass auch das Buch nicht so pleasen wollte irgendwie oder dann das gerade reflektiert. Da bin ich gerade so ein bisschen in einer Auseinandersetzung mit mir, weil ich merke, dass ich konstant pleasen will eigentlich und mit dem Buch auch und eigentlich mit dem Buch so das Gefühl hatte, ich versuche auch. Also jetzt im Nachhinein merke ich, ich habe versucht, auf eine Form zu schreiben, auf eine Art und Weise zu schreiben und eine Form zu entwickeln, die eben was völlig Eigenes ist so, aber gleichzeitig dann doch so salonfähig, sage ich jetzt mal, dass es irgendwie, ja, so rezipiert werden kann, so das in einer klassischen Literatur-Bubble irgendwie rezipiert werden kann. So. Und also es war wirklich eigentlich so, merke ich jetzt erst so, glaube ich, so dieser Versuch, möglichst weit zu gehen, darin irgendwie die Regeln zu brechen, aber trotzdem noch innerhalb des Spieles zu bleiben. Und ich glaube, oder das fände ich auch spannend, von dir zu hören, wie das Thema für dich ist, eigentlich so das Anpassen und das Pleasen. Aber ich merke eben, dass ich, dass es eine krasse Strategie ist von mir, die wo ich merke, ich fühle mich eigentlich konstant bedroht, nicht dazuzugehören. Und habe versucht, eben, glaube ich, wahrscheinlich mit dem Buch auch sowas zu machen, was das auf eine gewisse Art und Weise ausstellt, aber dann trotzdem so die Boxes zu ticken. Entschuldigung, damit doof gesagt, ich für eben für eine klassische Literaturkarriere in Frage komme. So.
Also ich habe sehr viele Gedanken im Kopf. Erstmal würde mich interessieren, bevor ich deine Frage beantworte, was das Thema mit mir macht. Also dieses Konformität oder der Drang zu pleasen. Woran merkst du das denn so? Weil du meintest eben, du hast das Gefühl, dass du auch jetzt nicht nur mit dem Buch, sondern generell immer wieder das Gefühl hast, pleasen zu wollen, zu müssen.
Mm. Ja, ich glaube, ich mache mir immer in sozialen Situationen Gedanken dazu, was die andere Person wohl gerade denkt von mir.
Auch jetzt?
Ja, klar.
Ich auch.
Ja. beispielsweise jetzt, frage ich mich gerade so, war das jetzt ein Einstieg, wo ich dich jetzt zu sehr so in die Mangel genommen habe, doof gesagt, oder so, dass ich dir Fragen stelle, so, ist dir das unangenehm und denkst, Kim nervt voll, dass Kim eigentlich gerade nicht so erzählen will selber, sondern lieber Fragen stellen. Genau, dann merke ich, ist halt einfach allgemein so in meinem Leben, frage ich mich immer, also und gefallen oder pleasen, jetzt nicht nur so in dem Sinn von wirklich, ich will, dass die Person mich mag, sondern ich will, dass die Person mich nicht angreift. Und das halt, also oft einfach eine körperliche Angst, dass ich halt im öffentlichen Raum angegriffen werde. Und ja, und ich finde das spannend, also jetzt so ein Name zu droppen, also Bourdieu schreibt ja so über verschiedene Formen von Kapital wie die kapitalistische Gesellschaft funktioniert und wie du eigentlich, alle haben ja diesen Wunsch aufzusteigen in der Hierarchie und dass du aber in einem gewissen beruflichen Feld wie verschiedene Positionen einnehmen kannst, um aufzusteigen oder um eine Position zu erarbeiten, in der du dir irgendwie verschiedene Formen von Kapital, ob das jetzt eben Geld ist oder Ansehen oder wichtige Beziehungen.
Kulturelles Kapital.
Oder kulturelles Kapital aneignen kannst. Und da merke ich jetzt erst im Nachhinein, dass ich glaube, er beschreibt so, dass in eher so kreativen Bereichen oder so das halt so eben die ganz konformen oder irgendwie die wirklich alle Ringen brechen und dann gibt's aber so das Enfant Terrible, was eben, glaube ich, eigentlich so die Regeln bricht, aber auf eine Art und Weise, die dann doch eigentlich von denen, die das Sagen haben, als wertvoll empfunden wird. Mhm. Und ich glaube, ja, auf eine gewisse Art und Weise habe ich...
Aber würdest du sagen, das ist schön? Würdest du sagen, das ist was Schlechtes?
Nee, gar nicht. Nee, es ist eine Überlebensstrategie in diesem System irgendwie. Und vermutlich, also ich analysiere jetzt mein altes Ich und dieses Projekt, was dann zu Blutbuch geführt hat irgendwie. Und dass ich gemerkt habe, also ich habe da so angefangen eigentlich im Wunsch so eine Coming-of-Age-Geschichte zu schreiben und so eine Art amerikanisches Aufwachsen und Education sentimentale, also wie irgendwie so ein Ich zu seinen Gefühlen findet und die ausleben kann, so und habe gemerkt, diese Form stimmt überhaupt nicht, also die ist immer wieder abgebrochen oder ich konnte die nicht durchhalten und habe dann gemerkt, okay, irgendwie kann ich glaube, ich kann nicht genug Interesse aufbringen einer normalen Romanform, sage ich jetzt mal, gegenüber. Und was mache ich jetzt? Und habe gemerkt, dass ich glaube, viel, wie ich zumindest gehört habe, über Literatur gesprochen wird oder über das Schreiben gesprochen wird, so sehr auch von außen ist, außen gedacht ist. Also irgendwie so, ich nehme mir diese Figuren oder ich, genau, irgendwie über dramaturgische Bögen nachgedacht wird oder so. Und wieso das Ziel ist, so ein Buch zu schreiben, also einen Text, der irgendwie ein Gegenstand in der Welt ist, der aber eigentlich wie nicht richtig zur Welt gehört oder so. Oder so nehme ich die meisten Romane und Literaturstücke wahr irgendwie, dass das so, ja, natürlich.
Auch losgelöst dann quasi von Autor, Autorin?
Ja, also in einer gewissen Weise schon so. Oder ich merke, dass ich eben dann so genau so angefangen habe zu schreiben, dass das nicht eben von einem Produkt her gedacht wird, sondern von einem Prozess her, in dem ich ganz persönlich auch drinstecke, ich und mein Netzwerk, sage ich jetzt mal, und dass ich gemerkt habe, naja, ich will halt im Schreiben etwas erleben und ich will durch das Schreiben hindurch etwas transformieren können. Und auch wenn das nicht vielleicht eine absolute Katharsis ist und sich irgendwie ich dadurch mit einem Buch das Patriarchat besiegen kann, gibt's doch der Wunsch, dass ich eben, dass das nicht wie so ein passiver Gegenstand ist, der dann wie eine Tasse irgendwie auf dem Fenstersims sitzt, sondern eigentlich näher an einer Lebendigkeit ist und an etwas, das etwas Aktives ist, wenn es denn aktiviert wird durch lesende Augen so.
Ich finde auch tatsächlich, dass Schreiben totale Selbstkonfrontation ist. Mm. Also ich finde, das ist teilweise, weil du auch eben gesagt hattest, du hast immer wieder abgebrochen, also immer wieder gemerkt, dass du mit dieser Coming-of-Age-Geschichte, die du vielleicht ursprünglich mal angedacht hattest, dass das irgendwie für dich nicht funktioniert. Und ich habe selber, also ich schreibe auch schon, keine Ahnung, seit ich vielleicht schreiben kann, so schreibe ich gerne, mhm. aber ich habe jetzt erst vor kurzem so ein bisschen richtig angefangen zu schreiben, weil ich irgendwie eine Idee habe und ich finde das total, also wirklich manchmal, es ist auch schön, aber ich finde es auch in großen Teilen einfach sehr schmerzlich irgendwie.
Ja.
Weil man wirklich sehr mit sich selbst so konfrontiert ist, den eigenen Bewertungen die ganze Zeit mhm. und ich weiß nicht, geht dir das auch manchmal so oder ist es für dich ganz anders vielleicht? Mhm.
Ja, also ich habe nur ganz kurz auf Insta gesehen, dass du, glaube ich, was gepostet hast, so, ich glaube, ich habe einen Anfang von etwas. ja, und ich fand das spannend, dass manchmal gibt es Sätze so, wo es das ein Gefühl gibt, so, oh, das ist etwas. Mhm. So, und das aber, glaube, stellt sich nicht so oft ein, so, oder ich glaube, es gibt so Eingänge ins Schreiben und das können eben manchmal nur so Sätze oder ein Wort sein, und darin ist aber schon wahnsinnig viel enthalten. Und was du beschreibst als das Schreiben als eine konfrontative Praxis auch, nehme ich auch so wahr. Und ich glaube, für mich ist auch das Schreiben eine Form von oder eine Praxis von Gegenwärtigkeit und der Versuch, in Resonanz zu kommen mit dem, was da ist. Und ich glaube eben, dass wir eigentlich, im Buch steht das Wort Truckli, das ist ein schweizerdeutsches Wort für Böckschen oder so, dass wir Truckli sind, in die eben wahnsinnig viel von unserer Vergangenheit, von der Vergangenheit unserer Familie und von unserer viel weiteren kollektiven Vergangenheit als Körper gespeichert ist. Und ja, und ich glaube, durch unser Lebensstil und gewisse Entwicklungen in den letzten 500 Jahren gibt es wenig Räume, um in Resonanz zu kommen mit sich selbst. Und das Selbst ist eben jetzt nicht so ein neoliberales Ich, was irgendwie auf Verwirklichung wartet, sondern dieses Truckli, was wo sich eben Individuelles, Familiäres und Kollektives so wahnsinnig vermischt. Ja.
Wenn du sagst, es gibt nicht so viele Räume, wo man irgendwie so mit sich selbst in Resonanz treten kann. Also wenn ich den Satz höre, dann stimmt irgendwas so in mir total zu. Und gleichzeitig frage ich mich so, was bedeutet das eigentlich genau? Mhm. Also was hat sich jetzt irgendwie vielleicht so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten irgendwie verändert? Oder war das irgendwie schon immer so? Ich meine, ich kann es jetzt nicht sozusagen aus eigener Erfahrung bestätigen, weil ich eben noch nicht so lange lebe. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, wenn... Und du das sagst, also was bedeutet das für dich genau, falls du es sagen kannst?
Ja, aber ich wollte eigentlich nochmal fragen, wenn du sagst eben, dass du bei dir im Schreiben dann, dass das auch eine schmerzliche Praxis ist, was genau heißt das und wie, was für Schmerzen sind das?
Bam, direkt wieder zurückgespielt.
Ja. Nee, aber ich kann danach gerne darüber reden, aber ich finde, oder das knüpft eigentlich dann
wahrscheinlich
daran an. Ich finde
es total gut, dass du es fragst. Das ist eine gute Frage. Also ich merke einfach, ich glaube, das, was ich momentan, ich bin wirklich so, für mich, also um das vielleicht nochmal zu erklären, ich bin jemand, der, ich habe mich generell, glaube ich, sehr schwer damit getan, überhaupt etwas aufzuschreiben. Und habe im Kopf sehr viel einfach schon Geschichten oder auch etwas, was mir eben in den Kopf gekommen ist als Gedanke, was mich irgendwie angezogen hat, so im Kopf zu Geschichten irgendwie gesponnen. Meistens tatsächlich, wenn ich schwimmen gehe. Und beim Schwimmen kannst du ja nichts aufschreiben, was es aber auch irgendwie für mich so schön gemacht hat, weil ich wusste meistens schon, wenn ich schwimmen gehe, ohne dass ich so deswegen schwimmen gegangen bin, aber dass ich wahrscheinlich wieder, während ich meine Bahn ziehe, irgendwie mir wieder Gedanken durch den Kopf gehen werden. Und deswegen bin ich letzter Zeit sehr häufig auch schwimmen gegangen, vielleicht weil es so schön war oder so schön ist. Aber der Prozess dann von diesen...
Ist ja nur ganz kleine Nebenbemerkung, ist ja spannend, dieses Wässrige, was ja auch viele Leute haben, Ideen beim Duschen oder beim Schwimmen. Also ich glaube, dass dieses Element bringt Sachen in den Fluss irgendwie. Ja.
Ich bin aber auch ein totales irgendwie, so ein Wassertier irgendwie. Ja. Ich war schon als kleines Kind irgendwie immer am liebsten im Wasser. Auf jeden Fall. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass man ja beim und sowohl unter der Dusche sein als auch beim Schwimmen nicht so direkt was anderes machen kann. Also man hört anders als beim Joggen ja irgendwie zum Beispiel dann keine Musik oder einen Podcast oder so. Mhm. Also ist man irgendwie sehr so auf sich selbst zurückgeworfen. Mhm. Aber zu dem Prozess, warum das irgendwie schmerzhaft ist. Ich glaube, zumindest jetzt, was meine Vermutung wäre, ist so ein bisschen, dass es in meinem Kopf sich alles irgendwie gefühlt schon gefügt hat oder sich so ganz, logisch ist das falsche Wort, aber es fühlt sich irgendwie gut an. Und dann sitze ich aber irgendwie vor dem weißen digitalen Blatt Papier und es fällt mir teilweise wahnsinnig schwer, und da bin ich jetzt wahrscheinlich wirklich nicht die Erste, die das sagt, aber das dann sozusagen, was in meinem Kopf irgendwie Sinn ergibt, das dann tatsächlich in Worte zu fassen, die sich auch gut anfühlen oder eben auch gerade nicht pleasen. Also das merke ich zum Beispiel auch ganz viel, dass ich das Bedürfnis habe, auf eine Art irgendwie so a good girl zu sein und ein gutes Buch zu schreiben. So. Und das ist natürlich bescheuert, weil genau wie du sagst, es geht ja eigentlich nicht um dieses Buch als Objekt, als Gegenstand, sondern es ist ja irgendwie genau dieser Prozess. Und diesen Prozess irgendwie so ein bisschen zu embracen, da bin ich, glaube ich, wirklich noch, weiß ich nicht, keine Ahnung, da bin ich noch Grundschülerin. So.
Ja, ich glaube. Also ich würde auch allen Leuten misstrauen, die sagen, sie haben das gecheckt und gemeistert. aber die Frage ist ja eben, was für eine Form von Resonanzraum und Vergegenwärtigung ist das Schreiben, dass wir darin einerseits unseren Schmerzen begegnen können, aber auf eine Art und Weise ihnen nicht ausgeliefert sind, glaube ich. So. Ich habe gerade so ein Stück von Sarah Kane gesehen, was sie auch so schrieb. Ich hasse diese Worte, die meinen Schmerz zwar ausdrücken, aber nicht lindern. Aber ich frage mich eben für mein Schreiben, worin der Unterschied liegt zwischen Schmerzen ausdrücken und sie lindern. Und ich war in dieser Sarah Kane-Inszenierung und fand das, die war eigentlich großartig, die war irgendwie genial, alles war gut, aber es war eben gemeistert auf eine Art und Weise. Also es waren Sachen, die gekonnt sind. Und ich glaube, die Linderung, glaube ich, entsteht da, wenn du Schmerzen ausdrückend etwas meisterst, wie eben die absolut perfekten Sätze hinknallst, dann ist es ja schon fertig und dann geht es nicht um die Schmerzen, sondern es geht eben darum, genau, dass es irgendwie als krass gute Literatur wahrgenommen werden wird. Und mich interessiert erstmal die Frage, naja, eben, wie komme ich in einen Transformationsprozess und den kann ich nicht gut können oder so, sondern der muss ja immer höchst spezifisch sein und irgendwie höchst brüchig oder so. Und das, ja, ich weiß nicht, kannst du damit was anfangen?
Ich glaube schon. Also was ich einerseits irgendwie schon ganz am Anfang als Gedanke hatte, war so ein bisschen die Frage auch, müssen alle Schmerzen gelindert werden? Also dass Schmerzen durch, keine Ahnung, Traumata, die man irgendwie erlebt hat oder durch irgendwie einfach generell schmerzhafte Momente im Leben, dass die sich nicht gut anfühlen, ist irgendwie, glaube ich, obvious. Aber die Frage ist, ich muss so ein bisschen dran denken, weil ich glaube, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo es, wenn, ich weiß nicht, einfach, wenn ich Schmerzen, also körperlicher Art oder psychischer Art empfunden habe, dann war es, und es war überhaupt nicht böse gemeint, also ich möchte meinen Eltern da gar nicht zu nahe treten, aber es war immer sehr viel, ging es dann immer darum, was kann man tun, damit diese Schmerzen nicht mehr da sind. Und das ist ja ein sehr gut gemeinter, eine lieb gemeinte Geste. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass es mir heute deswegen umso schwerer fällt, teilweise auch mal das ein nicht gutes Gefühl erstmal auszuhalten, ohne jetzt bewusst zu sagen, ich will darunter leiden, aber irgendwie erstmal es irgendwie so ein bisschen da sein zu lassen. Und in dem anderen, was du gesagt hast, dass es genau deswegen ja auch einfach nicht perfekt sein kann, wenn man sich mit den Schmerzen beschäftigt und sie transformieren möchte. Weil transformieren, finde ich, ist auch was anderes als lindern irgendwie. Also transformieren ist auch da wieder so ergebnisoffen und kann ganz viel bedeuten. Und ich habe auch überlegt, wenn man sozusagen, es ist ja ein sehr, glaube ich, stelle ich es mir jedenfalls vor, intimer Prozess auch über so etwas zu schreiben, was einen selber im Leben bewegt und bewegt hat. Und wenn man dann versucht, es zu meistern und in einen Stück oder Buch zu gießen, ist das dann nicht irgendwo auf eine Art vielleicht auch so ein bisschen utilisierend? Also, dass man sozusagen etwas verwendet, also etwas, was einen ja eigentlich selber sehr berührt und intim ist? Fragezeichen.
Ja, ich finde das ganz aufregend, dieser Gedanke eben, dass es nicht um eine Linderung geht. Und ich würde eben auch, ich glaube, ich habe im Buch auch noch so von Heilen gesprochen und eben ich merke, ich würde unterscheiden zwischen Heilen und Transformieren, und das Heilen ist genau, was du beschreibst, der Versuch, die Wunde zum Verschwinden zu bringen. Und das, also es gibt auch die eine Stelle,
kannst du auch vorlesen, wenn du möchtest. Vorlesen?
Gerne.
Ich weiß nicht, wo sie ist, aber ich habe das Buch hier.
Danke. Also das ist eine Stelle, eben die Hauptfigur Kim schreibt an die Großmutter, die Großmère genannt wird, ist vom französischen Meer, la mer oder Grand-Mère, und darin ist aber natürlich auch das, also ja, nee, ich interpretiere das jetzt nicht. genau, und das ist eine Stelle ziemlich weit hinten, wo die Hauptfigur dieses Schreiben mal reflektiert. Ich lese mal den Absatz vor. Ja,
ist gerne.
Ja. Ich habe, Großmeer, dieses Schreiben mit der Absicht begonnen, an einem Heilzauber zu wirken, an einem kleinen Wirken zu hexen, den wundlosen Schmerzen eine Wunde zu geben, dem Verschwundenen, dem Überwundenen, aber nicht Vergangenen, einen Mund zu geben, ein Und, ein Es war so und ich lebe, ein Die Irma ist verschwunden und sie ist jetzt hier. Ich begann diese Texte mit der Absicht, mit ihnen einen Hexenkessel zu bauen, der verschiedenste Care-Magic enthält. Ich wollte heilen, ohne ein Heil anzustreben, ohne eine ursprüngliche Ganzheit, eine Reinheit zu suchen. Vielleicht ist Heilung das falsche Wort, vielleicht geht es um eine Vernarbung, darum, dass das Gewebe eigene, neue, sichtbare Nähte knüpft. Denn ich will nicht, dass das Gewebe spurlos zusammenwächst, dass das, was fehlt, ohne Fehlen verschwindet. Ich strebe keinen Punkt an, der einen Satz abschließt, sondern ein Semikolon, das sagt, hier ist eine Grenze, aber es geht weiter, was den Satz weiterfließen und doch zwischen seinen zwei Zeichen eine leere Stelle lässt. Ich möchte diese schmale Spirale, auf der ich mich um das Loch im Zentrum bewege, weiterführen.
Vielen Dank. Das ist irgendwie nochmal sehr besonders und schön, den Text von dir vorgelesen zu bekommen. Also wirklich sehr besonders. Bevor ich auf das Inhaltliche, das Heilen oder Nicht-Heilen eingehen möchte, fand ich nochmal einfach total spannend. Ich habe jetzt sozusagen in Vorbereitung auf unser Gespräch ja auch nochmal das Blutbuch so ein bisschen quer gelesen. Und ich fand es total spannend, dass ich ganz viele Passagen gelesen habe, als wenn ich sie zum ersten Mal lese. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, woran es liegt. Also weil das Buch hat ja wahnsinnig viel mit mir gemacht und es klingt jetzt so, als wenn es nicht hängen geblieben wäre. Aber ich glaube, das ist es gar nicht. Ich glaube tatsächlich, das war jetzt so mein Eindruck, dass ich das Buch viele, viele Male lesen könnte noch und es sich immer wieder anders irgendwie auf eine Art anfühlen würde. Mhm. Zumindest viele Passagen. Also auch die Passage, da kann ich mich an einzelne Teile, glaube ich, schon erinnern. Aber trotzdem fühlt es sich, hat es sich gerade nochmal neu und anders angefühlt.
Mhm, mh. Ja, es lustig ist, es geht mir eigentlich gleich.
Ja?
Dass ich, ja, also gut, ich vergesse sowieso immer sofort, was ich geschrieben habe eigentlich, aber ich hatte ja gestern einen Auftritt im Kampnagel und da kam das irgendwie auch zur Sprache, auch irgendwie das, ja, das ist oft, oder dass Leute das schon ein, zwei, drei Mal gelesen haben und irgendwie immer wieder wie neu ist, und ich glaube auch, dass es eben so ist, weil das Buch so aus sich selbst heraus gewachsen ist und die Figuren auch so Mischungen sind aus vielleicht Erfahrenem und Erfundenem oder Gefundenem, und dass sich dadurch ja eine Geschichte zustande kam, die eben nicht so gebaut und gedacht, also natürlich habe ich auch wahnsinnig viel gebaut dann, also das will ich jetzt gar nicht abstreiten oder so, aber genau, es ist halt nicht so die drei Figuren, die du von A bis Z irgendwie verfolgst, sondern es hat viele verschiedene Figuren, es geht schon immer um Kim und Großmeer, aber ja, und was mir auch total am Herzen liegt, ist eben dieser Stammbaum, den Kim findet, den die Mutter mehr geschrieben hat, irgendwie von den weiblichen und nicht männlichen VorfahrInnen.
Ja, vielleicht magst du da, weil für die, die das Buch eben noch nicht gelesen haben, die sind jetzt vielleicht, also ich würde wahnsinnig gerne gleich auch nochmal über die Passage sprechen, weil da ja auch schon wieder, also zum Beispiel das Thema Hexerei aufgetaucht ist, worüber wir uns noch nicht unterhalten haben und wo ich auch einige Fragezeichen habe oder was mich auf jeden Fall interessieren würde. Aber vielleicht magst du so ein bisschen einmal nochmal erzählen, warum vielleicht auch du hast jetzt diese Stammbäume angesprochen, die mütterliche Blutlinie sozusagen, oder nicht nur die Blutlinie, glaube ich, aber so die, doch, die
genau, Blutlinie? Ist nicht durchgehend, ja. Genau, das war mir auch wichtig, dass es nicht so eine durchgehende Blutlinie ist, sondern die wird zweieinhalb Mal durchbrochen, und eben da auch, was ist Familie, ist jetzt nicht nur das, was irgendwie durch Blutsverwandtschaft entsteht.
Oh, das ist auch ein schönes Thema. Können wir auch nochmal, ich mache mal nennt sich das so ein Marker in meinem Kopf. Genau, aber überhaupt vielleicht nochmal erzählen, warum diese Verbindung vielleicht zu der Großmeer oder auch überhaupt zu der mütterlichen Linie vielleicht irgendwie was Besonderes ist, oder?
Ich glaube, eben es geht, für mich ist das eigentlich ein Buch über Erbe, über das, was wir uns weitergegeben wurde. Dazu gehören eben Traumata, gehört Geschlecht, gehört internalisierte Gewalt, eben von Sexismus, Transphobie, Ableismus, Racism, alles irgendwie.
Kurze Zwischenfrage, stürzt dich, um einmal kurz in die Gegenwart zu hüpfen, stürzt dich, dass der Begriff Traumata so inflationär irgendwie, habe ich das Gefühl, im Moment verwendet wird? Also so alles ist auf einmal sehr traumatisch.
Also ich glaube, was mich voll stört, ist so, dass irgendwie sagt, diese Busfahrt war traumatisch oder so, weil da, das hat voll gestunken oder so, keine Ahnung.
Wenn du jetzt Bahnfahrt gesagt hättest mit der Deutschen Bahn, dann hätte ich gedacht, da kann man schon mal traumatisiert werden.
Ja.
Nein, wahrscheinlich, ja. Also keine Ahnung.
Also ich glaube, es muss voll aufgepasst werden mit medizinischen Fachbegriffen irgendwie. Also es ist ja auch, Triggern ist auch so ein klassisches Beispiel, oder was auch ein Trigger ist, eigentlich ein Element, was eben dich in die Traumazeit zurückspicken lässt, oder also wirklich, und das kann was ganz Kleines sein, wie irgendwie ein Geruch oder eine Farbe oder ein Geräusch oder so, was eben dein System an diese Situation erinnert, so, und um zurückzukommen, dass eben, also die These ist eben auch, dass das Trauma nicht als einfach ein Erlebnis in deine, also dein Hirn das nicht abspeichern kann, als einfach etwas Schlimmes, was geschehen ist, du aber überlebst hast, sondern du hast immer noch eigentlich das Gefühl, wenn du da reinfällst, dass du das nicht überlebst. Mm. Und deshalb ist eben ein Trigger, ist ein zurückgeworfen werden in diese Situation, und deshalb ist es dann auch so schlimm, weil in dieser Situation hast du dann wirklich das Gefühl, du überlebst das nicht. Genau, und deshalb, finde ich es voll schwierig. Ich finde das aber auch so, ich würde sagen, ich will das überhaupt nicht sagen, das soll nicht mehr so verwendet werden, weil ich glaube, gerade marginalisierte Gruppen irgendwie, da kann halt wirklich auch was ganz Kleines triggern, so. Also das erlebe ich selbst, so, dass manchmal ist das eben nur ein Wort oder so, was dann, wo ich in eine krasse Angst, in einen krassen Angstzustand komme, und von außen ist das dann so mega was Kleines. Und wenn ich dann sage, ja, das hat mich jetzt voll getriggert, dann wird das vielleicht von außen so wahrgenommen, ach, jetzt ist das wieder so eine Verwendung des Wortes, was eigentlich völlig übertrieben ist. Aber das würde ich sagen, Leute müssen halt selber gucken, ob für sie medizinisches Fachwort irgendwie jetzt passt oder nicht.
Hängt vielleicht aber auch so ein bisschen mit dieser ganzen Psychologisierung irgendwie von Gesellschaft irgendwie so ein bisschen zusammen, dass irgendwie, ja, Selbstreflektieren ist auch en vogue und was ja an sich erstmal nicht schlecht ist, aber ich glaube, sehr viel sozusagen auch, manches verliert sich dann so in diesem um sich selbst kreisen. So. Aber wir waren, glaube ich, noch nicht fertig bei
Traumaschreiben.
Genau.
Ja, ich glaube eben, darin habe ich mich dann eben gefragt, naja, was gibt's für Formen von Familiengeschichten so, oder wie wird Familie, was ist dieses Ding called Family eigentlich? Und da fand ich es einfach so krass, hatte ich irgendwie so einen Moment, wo ich so, also meine beiden Großmähre haben mir tatsächlich auch so die Stammbäume gezeigt.
Jetzt in echt?
Ja, voll, cool. Also ich so, genau. Und da, das war so absurd, weil beide meine Großpäre, meine Großväter tot sind, und dann meine Großmütter mir diese Stammbäume gezeigt haben. Und das war so krasse Erfahrung, weil das so klar war, ach so, das ist die Linie der Männer, ne? Also, und sie kommen darin gar nicht vor. Also sie haben mir beide eigentlich so die Stammbäume meiner Großpäre gezeigt. Und das war so ein Moment, ich so, ja, aber, und so war das immer, ne? So war das immer, dass eigentlich, und dann haben wir, auch wenn du die Stammbäume anguckst, ist so, ach ja, da kommt die Person, also die Frau mit diesem Namen, aber woher die kam, was in was für Linien und Netzen die gelebt hat. Das ist nicht überliefert. So.
Dadurch, dass Frauen, also jetzt auch bei mir gefährliches Halbwissen, aber wäre jetzt auch eine Annahme, dadurch, dass Frauen ja häufig bei der in der Ehe die Namen der Männer annehmen, ist ja auch im Prinzip, geht ja manchmal wahrscheinlich ein Teil der Historie, der Geschichte, der Überlieferung verloren, wenn man es vielleicht dann nicht mehr nachvollziehen kann, wo sie denn ursprünglich mal.
Absolut, also viele Frauen nehmen ja immer noch die Namen der Männer an, also und das finde ich auch, also auch aufgeklärte, sage ich jetzt mal, wo ich dieses Wort, nee, ich streiche das wieder durch, obwohl auch irgendwie reflektierte Frauen machen das noch total oft, also ich sehe das auch in meinem Umfeld, die Leute, die heiraten.
Ist das ein Widerspruch?
Dass du nicht reflektiert sein kannst und den Namen oder was?
Ja.
Überhaupt nicht, das war jetzt eine doofe Aussage, aber es häuft sich einfach so und mich provoziert es dann total so und die haben dann auch so ihre Gründe, aber diese Gründe finde ich dann, also beispielsweise so der Grund, naja, wir wollten halt für die Kinder denselben Namen, ja, aber das war auch deine nehmen können, ja, aber egal, auf jeden Fall, nee, nicht egal, aber anderes Thema.
Aber ich finde es sehr spannend. Aber, also genau diese Widersprüchlichkeit, die ja auch in den Menschen weiterhin fortexistiert irgendwo. Ja. Also ich stelle es mir selber auf jeden Fall irgendwie, es ist eine spannende Frage, wie man selber damit umgehen würde. Mm. Also unabhängig davon, ob man jetzt heiraten will oder nicht, aber einfach sich diese Frage zu stellen, wie wichtig ist mir eigentlich irgendwie mein Name? Was bedeutet mir mein Name? Was hat das mit der Geschichte zu tun? So.
Ja.
Ja, geht vielleicht auch jede Person dann letztlich anders mit um.
Ja.
Aber zurück zu...
Voll, aber ich glaube schon strukturell und statistisch gesehen nehmen immer noch Frauensternchen, die nehmen den Namen ihrer Männer an. Oder so wird auch oft gesagt, naja, mir ist es ja nicht so wichtig, mein Name. Mhm. Also höre ich von Cis-Frauen. Und dann die Frage, naja, aber für ihn ist es deshalb wichtig oder wichtiger. Und wenn es ihm wichtig ist, ist es wichtiger. Mhm. Genau. Ja, aber genau, also es ist im Patriarchat einfach, du als Cis-Frau oder weibliche Person entweder dem Vater gehörst oder dem Mann und du trägst eben entweder den Namen deines Vaters und dessen Väterlinie oder dem deines Mannes und seiner Väterlinie so und das ist auch schon...
War dir das deswegen quasi so ein Anliegen, dass im Blutbuch quasi die mütterliche oder die ja, weibliche Linie quasi aufzuzeigen?
Ja, weil ich auch glaube, dass sich dadurch auch, also Geschichte wird, also es gibt ja dieses Diktum, so Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben irgendwie und ich glaube eben auch Familiengeschichte ist so eine Männerangelegenheit, und mich hat das total interessiert und ich hatte gemerkt, oh, ich habe ein riesiges Begehren danach auch, also richtig auch eine körperliche Lust auch beim Schreiben, dass da etwas zu finden, so. Und das war auch, also ich habe da recherchiert, auch historische Sachen recherchiert und da gibt's eben aber wahnsinnig viel, was nicht überliefert ist. Und da, genau, war so der Versuch, so möglichst genau zu recherchieren, aber das, was stattgefunden haben muss, aber was nicht überliefert ist, halt zu erfinden, aber nicht so irgendwie so völlig im luftleeren Raum zu erfinden, sondern anzuknüpfen irgendwie an diese Recherchen. Ja.
Ich finde auch spannend, ich habe mir ja tatsächlich, hatte ich dir eben schon erzählt, dass den 7-Stunden-Podcast Alles gesagt von der Zeit angehört. Und da hast du tatsächlich auch sogar, glaube ich, Gedichte vorgelesen von, die sich sozusagen an, in dem Fall, glaube ich, waren es Hexen, das ist auch ein Thema, wo ich gleich Lust habe, drüber zu sprechen, aber gerichtet haben, die sozusagen, deren Geschichte nicht überliefert ist oder deren Geschichten eigentlich nicht erzählt wurden. Mhm. Und das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Also die Art und Weise, wie du diese Gedichte vorgetragen hast, aber auch wie diese Geschichten dann letztlich halt erzählt werden von den Frauen. Auch sehr lustig. Also ich habe wirklich auch da wieder gelacht ohne Ende irgendwie. Irgendwas war mit einer Wurst, weiß ich noch. Ich weiß gar nicht mehr.
Ah ja, das war für eine Person, die in England der Hexerei angeklagt wurde. Das Gedicht heißt Psalm der Wüstenwürstchen.
Ja, ja. Genau. Ja, das war auf jeden Fall großartig.
Ja, danke.
Ja, hast du Lust zu erzählen, was es mit der Hexerei, die auch eben in der Passage vorkam, die du vorgelesen hast, was Hexerei vielleicht für dich oder was du überhaupt unter Hexerei verstehst, genau, und wie sie irgendwie so in dein Leben gekommen ist, welche Rolle sie da spielt?
Vielleicht, also ich mache jetzt eine Verknüpfung zu dem Thema, was wir vorher hatten. Vielleicht scheitert das auch grandios, aber
schauen wir mal. Ich glaube, es passt. Also
ja. ja, du. Hexerei passt immer, weil sie nie passt.
Ist es so?
Oder weil es ja so, dass das andere auch ist, oder die andere Praxis irgendwie, die, ja.
Aber fühlst du irgendwie, vielleicht interpretiere ich es auch falsch, aber fühlst du ein Unbehagen quasi da so drüber zu sprechen, weil du vielleicht auch das Gefühl hast, dass es von anderen missverstanden wird oder dass irgendwie andere Menschen so eine Vorstellung von Hexerei haben, die vielleicht wenig mit dem zu tun hat, wie sie das vielleicht
fühlt? Nee, ich habe nur Angst, dass ich das, also ich möchte auf keinen Fall Hexerei irgendwie kapitalisieren oder das, also es muss für mich eine widerständige Praxis sein irgendwie. Und wenn ich habe manchmal, also eben ich habe in dem Alles gesagt Podcast habe ich ja auch lange darüber geredet, oder? Oder nee, eher über so historische Hexerei.
Ja, genau. Ich glaube, du hattest erzählt, dass diese Philosophin Silvia Federici, glaube ich, gesagt hatte oder aus ihrer Theorie heraus sagt, dass quasi die Auslöschung von Hexen und der Hexerei so ein bisschen mit der Durchsetzung von Kapitalismus irgendwie einhergeht. Mhm. Ich glaube, darum ging es. Ich kann mich vielleicht, keine Ahnung, nach 7 Stunden war vielleicht auch meine Aufmerksamkeit dann irgendwann so ein bisschen langsam erloschen. Aber ich meine, es ging nicht darum, dass du Hexerei nicht kapitalisieren möchtest. Aber wir waren, glaube ich, noch nicht fertig bei dem Thema. Also Hexerei waren wir jetzt gefühlt noch nicht, aber nee, du hattest gerade noch
beim Traumaschreiben.
Genau.
Ja. Und da würde ich eben sagen, da setzt dann die Hexerei an, weil das für mich eine Praxis ist, die eben zu 100% prozessorientiert und nicht produktorientiert ist, würde ich sagen.
Das klingt so witzig, wenn du jetzt Hexerei und Prozess und produktorientiert irgendwie in einen Satz miteinander bist, bin ich so, what the fuck?
Ja.
Wie passt das denn jetzt zusammen? Aber ich finde es irgendwie, ich finde es großartig. Erzähl weiter,
ja. Sorry. Nee, alles gut. Also, genau, ich würde sagen, oder für mich ist Hexerei dann eben eine Praxis, wo es nur um Transformation geht und eben nicht darum, irgendwie Leuten zu gefallen oder Ansehen zu gewinnen. Und deshalb finde ich es auch, zaudere ich, darüber zu sprechen, so, weil ich eigentlich nicht möchte, dass ich auf eine Art und Weise darüber spreche, mit der ich irgendwie mir Coolness oder andere Form von Kapital hole, so. Genau.
Aber vielleicht magst du erzählen, wie, also das, was du vielleicht als Hexerei verstehst, auch das, vielleicht kommt das ja noch mehr raus, aber ich möchte jetzt auch nicht so rausziehen oder so, aber wie überhaupt das in dein Leben gekommen ist, also gab es da irgendwie einen Berührungspunkt irgendwie mit?
Ja. Also als Kind wusste ich natürlich einfach, wie Kinder das wissen, dass ich magische Kräfte habe und dass die Welt belebt ist und dass andere Körper und auch nicht belebte Körper lebendig sind und du mit ihnen kommunizieren kannst. Und dann, ja, war das, glaube ich, einfach dann im jungen Erwachsenenalter eine Notwendigkeit, dass ich gemerkt habe, mir fehlt etwas, um in Kontakt zu kommen mit mir, mit anderen und mit anderem. Und Das war also eigentlich sehr intuitiv und so. Nicht so, dass ich in eine Zauberschule ging oder so.
Aber in deinem Lebenslauf, der im Buch drin steht, oder wenn man es überhaupt Lebenslauf oder in der Selbstbeschreibung, steht ja, dass du Hexerei bei Starhawk studierst. Ich musste auch, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich musste Starhawk auch erstmal recherchieren. Ich habe erst gedacht, das hat irgendwas mit Star Trek oder so, vielleicht auch da kenne ich mich nicht aus. Aber das ist ja tatsächlich eine real existierende Person, die sich eben mit Hexerei im weitesten Sinne befasst.
Genau, also das, was ich sagen kann, ist, dass ich mich in dieser Linie der Wicca eigentlich verorte. Also das ist eben eine Form eigentlich von im weitesten Sinne ökofeministischen Hexereien, so eine, was eben so, also Starhawk ist eine jüdische Frau aus Kanada ursprünglich, die eben eigentlich so Aktivismus, eben ökologische und soziale Themen und psychologische Themen verknüpft mit einer Praxis von Ritualen, von Sprüchen, von Selbstreflexionen und ganz stark auch von Community Building. Und genau darin ist es eigentlich so ein Rückbesinnen auf eigentlich Formen von heidnischen Bräuchen, die ja so krass ausgemerzt wurden, dass es eigentlich, also dass du nicht sagen kannst, ich berufe mich jetzt da auf also es gibt nicht eine heidnische Bibel, wo irgendwie das Wissen und die Praktiken noch irgendwie versammelt wären. Es gibt nur so ganz, ganz verstreute Spuren irgendwie. Mhm. Was aber eigentlich also überall auf der Welt, also es ist sehr vorsichtig mit Universalismen umzugehen, aber was, glaube ich, überall auf der Welt wirklich eine Form von eben nicht Religion ist, sondern von Spiritualität, ist eigentlich der Animismus, also der Glaube, dass alles belebt ist und dass alles eigentlich eine Handlungskraft hat und dass du mit allem reden kannst.
Genau, das haben hat ja schon Max Weber und auch viele andere damals kritisiert, dass quasi mit der Industrialisierung im Prinzip eine Art Entzauberung der Welt eben stattgefunden hat, dass wir eben das Gefühl hatten, wir müssen Welt und damit eben auch alles Nichtmenschliche dominieren. Mhm. Also es wurde ein immer stärkerer Gegensatz zwischen Natur und Mensch gebildet und deswegen finde ich es jetzt umso interessanter, dass ich zumindest den Eindruck habe, vielleicht gab es auch Phasen vor Jahren schon mal davor, aber dass immer mehr Menschen irgendwo so ein bisschen so etwas wieder suchen, ob das jetzt in Form von irgendwie einer Spiritualität ist. Teilweise werden die natürlich auch wieder sehr stark kapitalisiert, wie jetzt Yoga, auch teilweise Schamanismus mit irgendwelchen Ayahuasca-Kuren, die man in teuren Ressorts irgendwo machen kann. Aber das ist auch nochmal, glaube ich, Thema für sich. Aber ich finde es trotzdem erstmal grundsätzlich interessant, die Frage so, wieso scheinbar mehr Menschen sich nach irgendwie so einer Art von Verbindung sehnen, die vielleicht sich nicht im ersten Moment rein rational, logisch, wissenschaftlich irgendwie auch immer erklären lässt.
So. Ja, genau, ich glaube, und da, also genau, und also die Form von Hexerei, in der ich mich bewege, knüpft genau daran an und eben an dem Wunsch, eigentlich eben das gesagt, dieses Max Weber-Zitat, die Entzauberung der Welt, also eigentlich der Versuch, die Welt wieder zu verzaubern und uns alle eben in einem Geflecht, also da knüpft auch ein bisschen diese Stelle, die ich vorgelesen habe, dran an, so, es ist alles miteinander verknüpft, aber der Faden der Hexen ist zerschnitten und das genau, also wenn alles verknüpft ist, dann ist es bei dieser Stoffmetapher, bei dieser Textilmetapher zu bleiben, dann ist ja, wenn du am einen Ende ziehst, dann bewegt das eigentlich das ganze Geflecht ein bisschen, auch wenn es nur ein bisschen ist.
Oh, jetzt habe ich auch einen spannenden, oder vielleicht einen spannenden, keine Ahnung, vielleicht ist auch nicht spannend, aber erzähl erstmal zu Ende.
Ja, nee, und dann aber, also dann kannst du ja auch, also das ist ja auch dieses Gefühl von, oh, wir sind total ohnmächtig, und das sind wir auch in gewisser Weise. Und für mich ist die Hexerei aber eben so eine Form, die Hoffnung zu behalten auch. Also, dass ich, egal wie klein ich bin, wenn ich irgendwo an dem Stöffchen, was unsere Welt ist, ziehe, dass das einen Einfluss haben kann aufs Größere.
Mhm. Einerseits, das ist jetzt nicht der Gedanke, den ich eben meinte, aber interessant finde ich auch, so Spiritualität wird ja manchmal so ein bisschen als entpolitisiert betrachtet, als etwas, was sich vielleicht sogar bewusst von Politik abwendet, was vielleicht in einigen Kreisen auch der Fall ist, aber ich glaube nicht, dass man das so pauschalisieren kann. Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist Hexerei gerade etwas, was für dich und auch für euch eine feministische Praxis eben ist.
Unbedingt, ja. Unbedingt.
Genau. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe mich damit noch nicht viel beschäftigt, aber es zieht mich auf jeden Fall jetzt an, wo du davon erzählst. Und der andere Gedanke, den ich gerade hatte, war, inwiefern sich vielleicht auch diese Art der Weltbetrachtung auf uns Menschen in körperlicher Weise darauf auswirkt. Also wenn wir sozusagen alles so rationalisieren und alles überall, alles hat klare Grenzen, Natur, Kultur, Mensch, Tier, Pflanze, so, das sind klare Grenzen, werden dazwischen gezogen, die ja vielleicht eigentlich gar nicht in der Weise existieren. Also da habe ich gerade eben an viele Stellen in deinem Buch gedacht, wo es ja auch um Körperlichkeit, um Körper, die Existenz von Körpern geht. Und die Erzählfigur Kim im Buch beschreibt, dass sie sich eben als sehr durchlässig, als fließend, wie ein Ozean empfindet, durch den auch alles hindurch fließt. Und ob das jetzt die Großmeer ist, das Erbe. Genau, das ist ja eigentlich im Prinzip dann vielleicht eine Abwendung von dieser rationalistischen Betrachtung von Welt und Sein eben auch bedeuten kann, dass wir eben wieder mehr fließen können. Und gleichzeitig scheint es eben Menschen zu geben, die sich genau von diesem Fließen oder von diesem möglichen Zerfließen irgendwo bedroht fühlen. Also zumindest da nicht einfach mitfließen wollen, so, um in den Wörtern zu bleiben.
Ja, voll. Also ich glaube, also das hat auch ganz viel mit, also auch wenn du bei Spiritualität bist, um Bewusstsein zu tun und wie, also und um Ego und Identität und ich glaube, in unserem System bauen wir unsere Identität eben nicht positiv auf, also nicht ich bin das und das, sondern aus ex negativo, also ich bin das und das nicht. Und auch durch viele schmerzvolle Erinnerungen, so, nicht Erinnerungen, Erlebnisse, also ja, oder das wäre ein großes Thema, und ich merke, ich bin langsam ein bisschen müde, aber dass ich glaube, dass eben, um in den Fluss zu kommen und in eine Form von wieder fließen können, brauchst du eben eine Praxis, in der du deinen Schmerzen begegnen kannst, weil wenn du ins Fließen kommst, dann kommt eben alles ins Fließen. Und dann wirst du auch eben deinen Schmerzen begegnen. Und ich glaube, also, und das ist ja auch okay, dass Leute das nicht wollen. Aber ich glaube eigentlich, oder mir geht's auch in dieser Fluidität und in diesem Flüssigwerden und im sich wieder verbinden, darin eben auch diese eben, was wir schon gesagt haben, diesen in Resonanz zu kommen mit dem, was da ist, und da ist eben viel Schmerz. Genau, ich würde eigentlich sagen, ganz platt, also Identität ist aus Schmerzen und Wunden abgeschnitten, oder wir haben uns genau, von dem, was wir als anders wahrnehmen, abgeschnitten, um ich zu sein. Und um ein Ich zu sein, was irgendwie, glaube ich, also über nicht mehr der Religion des, des in den Himmel kommens huldigt, sondern des Erfolgs oder irgendwie des Gesehenwerdens. Und dafür brauchst du eben auch ein Individuum, eine Nicht-Teilbarkeit, um irgendwie etwas zu sein, was eben nicht die anderen ist, damit es besser sein kann als die anderen.
Ich finde es, um einmal noch darauf zurückzukommen, wo ich immer, es gibt Menschen, die sich von diesem Fließen irgendwie bedroht zu fühlen scheinen. Also von Menschen jetzt beispielsweise, ohne jetzt einen riesen Fass aufmachen zu wollen, aber von Menschen, die sich zum Beispiel eben als nicht binär begreifen oder von queeren Menschen. Und wie anders, also ich nehme das selber eben als ganz anders wahr. Also ich nehme das als etwas wahnsinnig Befreiendes wahr. Und das hängt vielleicht damit zusammen, wie ich eben, keine Ahnung, in dieser Welt aufgewachsen bin, wie ich hier lebe. Aber ich kann tatsächlich diese Angst eben scheinbar nicht wirklich nachvollziehen. So. Mhm. Und selber empfinde ich es eben als eine wahnsinnige Bereicherung, weil es auch etwas mit mir macht, weil ich das Gefühl habe, es gibt mir mehr Freiheit, wenn es Menschen gibt, die so mutig sind, dem Wissen, was sie in sich tragen, irgendwie zu folgen. Mhm. Was ja irgendwie, wie wir immer wieder sehen, sehr gefährlich einfach auch ist. Mhm. Und ich glaube, dass es allein deshalb auch einfach ganz wichtig ist, dass diese Abgrenzungen einfach aufgelöst oder weitestgehend oder dass wir dafür sorgen, dass diese Menschen nicht nur für sich diesen Raum bekommen, sondern dass dieser Raum insgesamt erweitert wird. Mhm. So. Vielleicht darf ich dir noch eine abschließende Frage stellen. Mhm. Und zwar, wie glaubst du, würde eine Welt aussehen, in der mehr Menschen Zugang zu Hexerei im weitesten Sinne hätten und sich eine hexerische Praxis mehr Raum hätte.
Hm. Also ich glaube, ein riesiges Thema wäre, dass wir ganz anders mit dem Klimawandel umgehen würden, weil wir dann nicht mehr so klar unterscheiden könnten zwischen uns und dem, was wir Natur nennen. Ich glaube, dass die alles, also Architektur sich verändern würde, weil es viel mehr Räume bräuchte, die vielen Menschen zugänglich sind und in denen auch viele Menschen sich treffen können, ohne zu konsumieren und auch Menschen anders zusammenleben können. Also Architektur ist ja irgendwie auch nach auf die kleinen Familie zugeschnitten. Und ich glaube, dass wir die Themen von irgendwie, also alle Themen, die jetzt gerade zu spalten scheinen, uns verbinden würden. Also dass irgendwie Themen von Gender, Race, Ability und Klasse ja auf eine Art und Form vielleicht Räume finden würden, in denen die Schmerzen haben, und es haben alle Schmerzen, auch die irgendwie völlig, die sehr privilegiert sind, so, aber in denen verschiedene Wunden, verschiedene Formen von Transformation bekommen könnten und es darum ginge. Und dass alle Berufe, die irgendwie weiblich konnotiert sind, alle Care-Berufe wären unglaublich gut bezahlt, weil das sind die eigentlich systemrelevant sind. Also, aber halt vielleicht für ein anderes System.
Das klingt mir fast nach einem Plädoyer für mehr Hexerei in dieser Welt. Zumindest alles, was du gesagt hast, so würde ich einen Stempel drunter setzen. Ja. Kim, ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit, für das Vertrauen und das Gespräch und dein Sein. Vielen Dank.
Danke dir für das tolle Gespräch.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn euch diese Folge mit Kim gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und falls ihr meine Arbeit finanziell supporten wollt, dann könnt ihr das ganz einfach via Steady oder indem ihr mir einen Betrag eurer Wahl an paypal.me/sinneswandelpodcast schickt. Unter allen UnterstützerInnen verlose ich dieses Mal ein Exemplar von Blutbuch. Also schaut in die Shownotes, da findet ihr alle Infos und Links zur Folge. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.